Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Paulus an die Korinther. Erstes Kapitel, 18. bis 24. Vers. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Steht doch geschrieben, zunichte machen will ich die Weisheit der Weisen und verwerfen die Klugheit der Klugen. Wo ist denn der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der geistige Eroberer dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Torheit erwiesen? Denn da die Welt mit all ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die glauben. So fordern denn die Juden Zeichen und Griechen suchen Weisheit. Wir aber verkünden Christus, den Gekreuzigten, für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, die verkörperte Macht Gottes und Weisheit Gottes. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus, 9. Kapitel, 35. bis 36. Vers. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer im Umkreis, indem er in ihren Synagogen lehrte, die frohe Botschaft vom Reiche verkündete und jederlei Krankheit und Gebrechen heilte. Soweit die heiligen Worte.
Und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern, Jesus verlangt als Voraussetzung dafür, dass er ein Wunder wirkt, eine wenigstens anfängliche Glaubensbereitschaft. Stößt er auf Ablehnung, wie in Nazareth, seiner Heimatstadt, kann er, so heißt es in der Bibel, kein Wunder wirken. Markus 4, 4 bis 5. Jesus sagt, ein Prophet ist nirgends so wenig geachtet wie in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort in Nazareth kein Wunder wirken. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Zweitens, wir dürfen ferner bei unserer grundsätzlichen Vorarbeit zu dem 809. Kapitel bei Matthäus, den sogenannten Wunderkapiteln, nicht vergessen, dass es auch im Neuen Testament Legenden gibt, die keine historische Genauigkeit beanspruchen wollen. Das ist keine Abwertung, denn auch eine Legende will etwas Bestimmtes aussagen. Sie ist zumeist die Fassung eines Kerns und dieser Kern hat ein wirkliches Geschehen in sich. Ein Beispiel, eine Erzählung, die im christlichen Volk so gut wie gar nicht bekannt ist und welche die Prediger gern unterschlagen, weil ihnen bei dieser Erzählung nicht ganz wohl zumute ist. Bei Matthäus 17, 24 bis 27 lesen wir, als sie nach Kapharnaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachme zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht. Er sagte, ja. Als er aber nach Hause gekommen war, kam ihm Jesus zuvor und fragte, was glaubst du, Simon, von wem die Könige der Erde Zoll oder Kopfsteuer nehmen? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Und er sprach, von den Fremden. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf die Angel aus und nimm den Fisch, der zuerst heraufkommt. wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Stater, eine Tetradrachme finden. Den nimm und gib ihnen für mich und dich. Meine Zuhörer, die Parallele zu einigen Märchen aus Tausend und einer Nacht oder zu antiken Motiven, etwa der Ring des Polykrates, ist hier offensichtlich. Aber in unserer Geschichte steht ja gar nicht das verwunderliche Ereignis mit dem Fisch und der Tetradrachme im Maul im Mittelpunkt, sondern der Gedanke, Jesus ist der Gesandte Gottes. Er ist der Bringer der Verkündigung der neuen Gottesherrschaft. Und er unterstellt sich, obwohl er es nicht brauchte, freiwillig dem jüdischen Gesetz. Er brauchte keine Tempelsteuer zu zahlen. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, sagt schon der Zwölfjährige. Aber Jesus ordnet sich der allgemeinen Vorschrift unter, auch um kein Ärgernis zu geben. Das sogenannte Wunder geschieht so ganz nebenbei. So sagte einmal ein Schüler von seinem berühmten Rabbi, bei uns lagen die Wunder nur so herum unter Tisch und Bank. Er wollte sagen, bei unserem berühmten Lehrer war alles wunderbar. Wir brauchten uns nach Wundern gar nicht zu bücken. Wollte das noch einmal sagen, um die Atmosphärik der Zeit, wir sprachen vorigen Sonntag davon, Ihnen noch einmal vor Augen zu führen und nun zu dem zu kommen, was jetzt ansteht, nämlich zu den Briefen des heiligen Paulus und in knappen Worten jedenfalls seiner Stellung zu den Wundern. Sie hörten eben in der Lesung, und ich darf sie noch mal verlesen, bei Korinther, 1. Korintherbrief, das Wort vom Kreuz ist den Verlorenen eine Torheit, uns, die gerettet werden, aber eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen zunichte machen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Forscher dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt in ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, jene zu retten, die glauben. Die Juden nämlich fordern Zeichen und die Griechen suchen Weisheit. Wir aber verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, den Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Juden und Griechen sind für Paulus die Repräsentanten einer ganz bestimmten menschlichen Haltung, nämlich des Unglaubens. Der Ungläubige lehnt die Offenbarung in Jesus Christus ab, weil sie gegen die Weisheit der Welt gerichtet ist. Der Tod am Kreuz ist für ihn der Tod eines Gescheiterten, den Heiden eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Der Unglaube erwartet eine Offenbarung Gottes in an ganz anderer Weise. Für ihn gehören zur richtigen Offenbarung auch wunderhafte Zeichen. Deswegen verlangt der Unglaube, dass der offenbarende Gott in Christus vor ihm sich durch Wunder, durch Mirakel ausweist und legitimiert. Der Unglaube meint, Gott zu kennen, bevor sich Gott zu erkennen gegeben hat. Paulus bestreitet nicht die objektive Möglichkeit von Wundern. Dazu war er als Mensch seiner Zeit, seines nicht naturwissenschaftlichen Weltbildes, auch gar nicht in der Lage. So schreibt er im Römerbrief im 15. Kapitel: So darf ich mich in Christus Jesus der Sache Gottes rühmen. Denn ich möchte mich nicht erkühnen, von etwas zu reden, was nicht Christus durch mich vollbracht hätte, um die Heiden zum Glaubensgehorsam zu bringen, sei es durch Wort oder Tat, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des göttlichen Geistes. Und im 2. Korintherbrief, 12. Kapitel: Die Erweise meiner Sendung als Apostel sind in eurer Mitte erbracht worden. Vollkommene Geduld, Zeichen, Wunder und Machttaten. Aber Paulus bestreitet, dass das Wunder eine entscheidende Bedeutung für den Glauben habe. Nur der Unglaube hält es für bedeutsam. Für ihn gehören zu einer richtigen Offenbarung auch die wunderbaren Zeichen. So konnte Jesus sprechen bei Johannes 4,48: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Weil aber, meine Zuhörer, Paulus kein weltanschaulicher Revolutionär war, sondern im antiken Weltbild lebte, deswegen bedeutet sein Verschweigen der Wundererzählungen auch aus dem Leben Jesu sein Angriff auf die Wundergläubigkeit seiner Zeit so viel. Das einzige wirkliche Wunder ist für Paulus der Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung. Davon darf sich der Glaube durch noch so wunderbare Geschichten nicht ablenken lassen. Die Umstände des Lebens Jesu treten für Paulus zurück hinter das, was mit dem Tode Jesu anfängt, nämlich das Wunder unserer Erlösung, das Wunder der Sündenvergebung, das Wunder der Aussöhnung mit Gott, das Wunder der Liebe Gottes zu den Menschen. Und so schreibt er im 1. Korintherbrief 2,2: Denn ich beschloss, nichts unter euch zu wissen als Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. Paulus hat den geschichtlichen Jesus nicht gekannt. Die Umstände seines Lebens vor seinem Tode sind ihm unwichtig. Und so schreibt er im 2. Korintherbrief 5,16: Selbst wenn wir Christus dem Fleische nach, das heißt also den irdischen Christus vor seinem Tode gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Entscheidend ist allein, dass Jesus das Leben eines Menschen geführt hat, dass er ein wirklicher Mensch war und nicht, wie die Gnostiker damals meinten, einen Scheinleib gehabt hätte. Denn dann wäre der Tod am Kreuze eine Farce. Meine Zuhörer, eine Aussage über die Wunder zu machen, die Jesus gewirkt hat, ist sehr schwer. Auch wer das Leben des irdischen Jesus nacherzählt, wie es die Evangelisten tun, kann nicht mehr absehen vom auferstandenen Christus. Er muss notwendigerweise das eine im Lichte des anderen sehen. Wer sich damit begnügen würde, an die in den Evangelien berichteten Wunder zu glauben, und wer sich herzlich wenig kümmert um das, was Jesus jedem Einzelnen mit den berichteten Wundern aussagen oder besser verkünden will, der geht einfach an Jesus Christus vorbei. Ja, es könnte sein, dass ein Wunder jemanden sogar in seinem Unglauben bestärkte. So lesen wir bei Markus 3,22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ein Wunder kann zwar bei den Menschen, sowohl bei denen, die im antiken Weltbild, dem mythischen, lebten, als auch bei Menschen der modernen Zeit mit ihrem naturwissenschaftlichen Weltbild Staunen erregen. Aber eine Glaubensentscheidung kann das Wunder nicht begründen. Vielleicht kann es eine schon vorhandene Glaubensbereitschaft fördern, kann eine bereits getroffene Glaubensentscheidung stützen. Aber der Anfang des Glaubens, der muss vor dem Wunder gesetzt sein. Und je nachdem, welche Entscheidung jemand vorher gefällt hat, wird er die wunderbare Sache entweder ansehen als ein Werk Gottes oder als einen Trick des Teufels. Für die eben genannten Schriftgelehrten stand das Urteil über Jesus bereits vorher fest. Sie lehnten ihn und seine Lehre ab. Und darum hielten sie seine Machttaten und Zeichen für Teufelswerk. Und nun, meine Zuhörer, kommen wir zu einer wichtigen Feststellung. Wer infolge der ihm durch die moderne Naturwissenschaft vermittelten Erkenntnisse den im Neuen Testament berichteten Wundern kritisch gegenübersteht, wer glaubt, man könne viele der berichteten Wunder natürlich erklären, oder wer glaubt, dass die in den Evangelien berichteten Wunder wenigstens teilweise später zur Veranschaulichung der Verkündigung Jesu hinzugefügt worden sind, der hat es mit seinem Glauben an Jesus Christus und an die Lehre Jesu Christi nicht schwerer als der, der in den Wundern wirkliche Geschehnisse sieht. Wenn er seine Glaubensentscheidung auf das Wort und die Person Jesu Christi hingefällt hat, dann kann er auf Wunder verzichten. Hier sollten wir das Wort Jesu an seinen ungläubigen, kritischen Apostel Thomas ins Ohr nehmen. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Amen.